Ja, ihr seid sicher gespannt, wie das ist, wenn ich hier eine Predigt einfach so vorlese. Ich selbst bin gespannt. Ich habe die mehrmals durchgelesen und ja, ich kann dahinter stehen. Ist nicht nur so, dass ich das lese, was er schreibt. Ja, ich zitiere zwischendurch immer wieder mal aus Johannes 1. Rainer hat hier eher die Lutherbibel verwendet. Ich möchte es gerne aus der Basisbibel machen. Da habe ich also ein bisschen geändert, aber das ist wirklich alles. Inhaltlich habe ich sonst alles stehen gelassen. Ja. Ich beginne mit Johannes 1, Vers 14. Er, das Wort, wurde ein Mensch. Er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat. Ihm, seinem einzigen Sohn, er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. So haben wir es an den Weihnachtssonntagen gehört. Im Johannesevangelium steht das in Kapitel 1, Vers 14, haben wir jetzt gerade das vernommen. Und auch wenn es sich nicht so anfühlen mag, wir sind immer noch in der Weihnachtszeit. Die Sonntage werden immer noch als Sonntag nach Epiphanias gezählt und bezeichnet. Heute ist zum Beispiel der zweite Sonntag nach Epiphanias. Epiphanias, das ist das Erscheinungsfest, das Fest, an dem wir feiern, dass Christus, das Licht der Welt, erschienen ist, am 6. Januar. Aber wie ist das? Kann man sie wirklich sehen, die Herrlichkeit Gottes? Mose hatte einst darum gebeten, lass mich deine Herrlichkeit sehen. So hat er sich an Gott gewendet. Der Mensch, von dem die Bibel sagt, dass niemand Gott so nahe stand wie Mose, der möchte gerne noch näher heran an Gott. Er möchte ihm ins Gesicht schauen können, von Angesicht zu Angesicht mit ihm verkehren. Aber Mose bekommt eine ganz eindeutige Antwort. Geht nicht. So nahe kann kein sterblicher Mensch Gott kommen. Gottes Licht würde uns Menschen verglühen lassen. Eine unmittelbare Begegnung mit Gott kann es jenseits von Eden nicht geben. Denn Gott und Mensch stehen nicht auf Augenhöhe. Und doch immer wieder bezeugen Menschen, dass ihnen Gott begegnet ist, dass seine Wirklichkeit sie erfasst hat. So sehr erfasst, dass sie wissen, wir gehören zu ihm, wir sind seine Kinder. Im Predigttext ist es Johannes der Täufer, der so ein Zeugnis gibt. Es ist sein Zeugnis von Jesus, Gottes Sohn. Johannes der Täufer kündigt Jesus an. Er ist sein Vorläufer, das wissen wir. Er hat Jesus angekündigt. Aber er sagt von ihm nicht, dass er der Größere ist, der Stärkere oder der Wichtigere. Hat mich auch erstaunt. Er stellt sich nicht unter Jesus, aber Johannes sagt, Jesus ist der Frühere. Da steht nämlich im Johannes 1, Vers 15, Johannes trat als sein Zeuge auf. Er rief, diesen habe ich gemeint, als ich sagte, nach mir kommt einer, der mir schon immer voraus ist. Denn lange vor mir war er schon da. In den Geschehnissen der Bibel ist Johannes der Täufer zuerst da, dann kommt Jesus auf den Plan. Aber Johannes sagt, nein, Jesus war schon viel früher da. Der nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, er war eher als ich da. Der Vorrang, den Johannes Jesus einräumt, ist ein Vorrang ganz im Sinne des Johannesevangeliums. Dieses Evangelium hat keine Weihnachtsgeschichte. Ich weiß nicht, wem das schon mal aufgefallen ist. Die Weihnachtsgeschichte gibt es nicht viermal, gibt es nur zweimal, nämlich bei, weiß das jemand? Matthäus und Lukas, ist auch ganz bekannt, ja. Stattdessen redet es mit sehr tiefgründigen Worten von Jesus als dem ewigen Logos. Am Anfang war das Wort, ne? Das ist, glaube ich, in Johannes 1. Logos ist griechisch und bedeutet Wort. Jesus ist das Wort, das von Anfang an bei Gott war. Ja, Gott war selbst dieses Logos oder dieses Wort. Wir merken, Logos, das ist viel mehr als irgendein kluges Wort. Der Logos ist das Wort, das die Welt ins Dasein gerufen hat, geschaffen hat, das ihr Sinn und Ziel zuruft. Der Logos ist das Wort, das die Welt im Innersten zusammenhält. So ist Jesus selbst der Ewige, von dem alles Leben kommt. Alles ist durch ihn gemacht. Jesus ist der Grund unseres Seins. So können wir, also so verstehe ich das. Jesus war schon von Anfang an da. Er ist das Wort. Und hier steht auch, das Wort und Gott ist fast eins. Die Einheit von Jesus und seinem Vater war von Anfang an da. So ist auch Jesus sozusagen Schöpfer der Welt. Alles ist durch ihn gemacht, schreibt Rainer hier. Diesen Ewigen kündigt Johannes der Täufer nun neu an, und zwar in einer neuen Gestalt. Vers 14, er, das Wort, wurde ein Mensch. Das ist die neue Gestalt. Der göttliche Logos nimmt menschliche Gestalt an und gesellt sich zu den Menschen. Alles wird neu. So habt ihr es am letzten Sonntag mit der Jahreslosung für das neue Jahr gehört. Aber so wie der Täufer Johannes über Jesus spricht, bringt er eigentlich gar nichts Neues. Nichts, das es vorher noch nicht gegeben hat. Denn Johannes sagt ja, dass Jesus schon vor ihm war. Mit Jesus kommt das, was von Anfang an bei Gott beschlossen war, das, was schon von Anfang an der Sinn und Inhalt des göttlichen Willens war. Jesus bringt also nichts Neues, er bringt Gottes Zuwendung in Fülle, im Überfluss. Ich lese den Vers 16. Aus seinem Reichtum hat er uns beschenkt, mit überreicher Gnade. Die Gnade, die überreich ist, ein Überfluss. Gnade, seine Geduld, seine Nachsicht, seine Vergebung, die schenkt er uns überreichlich. Und nun müssen wir den Gedanken noch einmal durchgehen. Niemand hat Gott je gesehen. Gott ist aller menschlichen Einsicht verborgen. Kein Tempel, keine Frömmigkeit, keine Theologie kann ihn fassen. Aber Jesus bringt uns Gott nahe. Er, der selbst der Ewige ist, hat Gottes Nähe unter uns aufscheinen lassen. Das ist die Weihnachtsbotschaft im Johannesevangelium. Ganz ohne Stern und Krippe. Das Zeugnis der Johannes redet dabei von zwei Schritten. Der erste Schritt ist, das Gesetz ist durch Mose gegeben. So hat er es hier auch in Johannes 1 aufgeschrieben. Und der zweite Schritt ist, die Gnade und Wahrheit sind durch Jesus Christus zu uns gekommen. Also Gesetz und Gnade und Wahrheit. Stehen diese zwei Schritte in einer Hierarchie? Ist das eine bedeutsam und das andere noch bedeutsamer? So wie man von einer Hierarchie zwischen dem Vorläufer Johannes und dem eigentlichen Heilsbringer Jesu reden kann, dann wäre Jesus der Fortschritt gegenüber dem Gesetz. Dann wäre Jesus der Größere gegenüber Mose, durch den das Gesetz gegeben wurde. Aber Johannes will gar nicht sagen, nun kommt etwas ganz Neues und das Alte gilt nicht mehr. Er sagt nur, nach mir kommt der vor mir gewesen ist, der eher war als ich. Diesen Gegensatz Gesetz und Gnade, dazu kommen wir gleich noch. Mit Jesus kommt ja der Logos, also das, was Gott schon immer für die Menschen war. Mit Jesus wird offenbar gemacht, was schon immer gegolten hat. Mit ihm kommt die Fülle oder der Überfluss. Er löst das Gesetz nicht ab, er erfüllt es. Und nun müsste man mit Johannes sagen, niemand hat Gott je gesehen. Aber das Gesetz zeigt schon Gott in seiner Heiligkeit und in seinem Willen, auch unser Leben heil zu machen. Und zweitens, durch Jesus Christus zeigt sich, unser Leben wird heil, weil Gott uns mit seiner ganzen Gnade entgegenkommt. Der Logos wird Mensch. Der Heilswille Gottes wird ein Mensch aus Fleisch und Blut an unserer Seite. Jetzt zuerstens, das Gesetz ist Offenbarung Gottes. Zum Gesetz haben wir Menschen bekanntlich nicht alle dasselbe Verhältnis. Das gilt für das bürgerliche Gesetz wie auch für das religiöse Gesetz. Man muss nicht ein Verbrecher sein, um mit dem bürgerlichen Gesetz zu hadern, steht hier. Also ich glaube, Rainer wollte, er sagt noch Punkt, Punkt, Punkt kommt da. Ich schätze mal, er wollte noch was einschieben und sich ein bisschen über komische Gesetze auslassen. Ich denke mal, wenn wir so über Gesetze nachdenken, jedem fällt was ein, was an Gesetzen vielleicht überflüssig ist, was man hätte längst abschaffen sollen oder was man gar nicht erst hätte einführen sollen. Was für ein ungeheurer Wert das Gesetz in einem Rechtsstaat ist, würde man aber schnell merken, wenn es fehlte. Ich glaube, das wird oft bei uns unterschätzt. Der Segen von Gesetz, von Ordnung, von Regulierung und von Regeln des Zusammenlebens. Wenn man sich andere Menschen, wenn man sich andere Länder anguckt, wo es diese Regeln nicht so gibt, ich denke auch mal, Bürokratie ist so ein Schimpfwort. Aber Bürokratie ist auch ein Segen. Wenn man mal in Länder kommt, wo es nicht einen bürokratischen Rahmen gibt, dann weiß man, dass Bürokratie zwar vielleicht mal überbordend ist und uns überfordert, aber es ist auch ein Segen, den wir oft gar nicht sehen wollen oder nicht mehr können, weil wir uns so daran gewöhnt haben. So selbstverständlich ist es uns. Gut, das ist jetzt von mir eingeschoben. Entschuldigung. Man muss kein Heide sein, um mit dem Gesetz der Bibel große Probleme zu haben. Der Apostel Paulus, der sich mitunter ziemlich drastisch ausdrücken konnte, spricht vom Fluch des Gesetzes. Mit großer Entschiedenheit tritt er einem gesetzlichen Christentum entgegen und warnt davor, dass man durch das Gesetz Christus verlieren kann. Aber Vorsicht, Christus will uns nicht vom Gesetz befreien. Er will uns nur von dem Fluch des Gesetzes befreien. Und das sagt auch Paulus. Das Gesetz ist gut und vollkommen. Das Gesetz ist eine Offenbarung Gottes. Gott ist darin zu erkennen in seiner Heiligkeit. Es tut uns gut, es tut unserem Verhältnis zu Gott und zueinander gut, wenn wir uns daran halten, an das Gesetz. Es ist eine hilfreiche und heilsame Richtschnur unseres Lebens. Es zeigt uns, wie das Leben gelingen kann. Aber es ist auch ein entlarvender Spiegel, der uns unseren Selbstbetrug vorhält. In der Theologie spricht man vom überführenden Sinn des Gesetzes. Das Gesetz zeigt uns, wer wir sind, eben auch, wo wir auf Abwegen sind. Das Gesetz ist zugleich so etwas wie ein Rechtsschutz. Dieser Gedanke kommt auch bei Paulus vor. Es gewährleistet den unmündigen Kindern ihr Erbrecht. Damit meint Paulus, bis zu der Zeit, zu der Christus die Fülle der Gnade schenkt, hält das Gesetz für das Gottesvolk den Status fest. Ihr seid als Gotteskinder auch seine Erben. Ihr seid die rechtmäßigen Empfänger seiner Verheißungen. Das ist Teil des Gesetzes. So ist das Gesetz wirklich eine gute Gabe, eine Offenbarung Gottes, denn es zeigt Gottes Heilswillen. Das Gesetz kann doch zum Fluch werden, nämlich dann, wenn die Menschen versuchen, durch die Erfüllung des Gesetzes auf Augenhöhe mit Gott zu kommen. Das geht nicht. Da verbrennst du. Kein Wunder, dass die religiösen Gesetzeseiferer immer wieder zu Brandstiftern werden. Gott kannst du nicht in die Augen schauen und behaupten, ich habe alle deine Forderungen erfüllt. Das ist eine Unmöglichkeit und wer Unmögliches fordert von sich selbst und von anderen, der landet im Fanatismus. Also, Gesetz ohne Gnade ist ein Fluch. Aber das ist die wunderbare Botschaft im Johannesevangelium. Von allem Anfang an, schon längst bevor Mose das Gesetz empfangen und weitergegeben hat, ist Christus das Licht der Welt. In ihm sehen wir Gottes Herrlichkeit und es ist eine Herrlichkeit der Gnade. Steht Christus für die Abschaffung des Gesetzes? Habt ihr das mitgekriegt? Nein, natürlich nicht. Christus macht offenbar, was Gott von allem Anfang an gewollt hat, auch durch das Gesetz. Gnade und Wahrheit sind durch Christus zu uns gekommen. Jesus verbindet uns mit dem lebendigen, ewigen Gott. Was wir aus eigener Kraft durch das Gesetz nie hätten erreichen können, das schenkt uns Jesus Christus, Gnade im Überfluss. Jesus schafft dafür das Gesetz nicht ab, aber er, der Ewige, führt es auf seinen Ursprung und Sinn zurück. Es ist Gottes gute Gabe für die Menschen. So hat es Jesus beispielhaft am Sabbatgebot gezeigt. Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Das Gebot soll den Menschen gut dienen, nicht die Menschen dem Gebot. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und wenn Liebe und Gesetz nicht zusammenpassen, dann stimmt etwas nicht. Dann muss die Liebe den Vorrang haben vor dem Gesetz. Darum kann Jesus sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das Gesetz offenbart uns Gott in seiner Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit und in seinem Heilswillen. Aber in Jesus Christus ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Von dieser Fülle dürfen wir nehmen, Gnade im Überfluss.